Der Tod eines Bienenzüchters. Hörspiel nach dem Roman von Lars Gustafsson. Aus dem Schwedischen von Verena Reichel. Bearbeitung Martin Jürgens. Musik Henrik Albrecht. Regie Claudia Johanna Leist.
Heute Morgen alle Bienenstöcke durchgesehen und Zuckerlösung nachgefüllt. Tatsächlich ist nur ein einziges Volk erfroren, jedoch eins, das schon vorher nicht besonders viel Haltung bewiesen hat, hätte ich fast gesagt. Im letzten Herbst hätte eine Menge an den Bienenstöcken getan werden müssen. Neues Holzfutter, neue Fluglöcher an einigen davon, Reparatur der Rahmen, Isoliermaterial. Aber ich habe mich nicht dazu aufraffen können. Ich verstehe nicht ganz, wie das kommt. Es wehte ein ganz warmer Wind.
Wind kam auf. Ja, es wehte
ein ganz warmer Wind. Es war Ende August im vorigen Jahr. Der Hund war weggelaufen. Er fing damals gerade mit dem Ausreißen an und ich ging ihn suchen. Der Himmel war bedeckt. Es war so dunkel, dass man die Baumkronen nicht mehr sehen konnte. Aber man hörte den Wind ständig hindurchstreichen. Es war immer derselbe, gleichbleibend starke, eigentümlich warme Wind. Ich erinnere mich schon einmal etwas Ähnliches erlebt zu haben, aber ich weiß nicht mehr genau wann. Als ich auf den Pfad zu den Sundblots kam, der ja am See entlang führt, den Duft des Wassers roch und die Wellen schlagen hörte, spürte ich deutlich, wie ein kleiner Frosch über meinen Schuh hüpfte. Da tat ich etwas, was ich bestimmt seit den 50er Jahren nicht mehr gemacht habe. Ich bückte mich rasch und streifte kurz vor der Stelle, wo er sein musste, mit meinen zur Schale geformten Händen durch das Gras. Dieser alte Trick funktioniert immer. Er hüpfte mir direkt in die Hände und ich konnte ihn in der rechten wie in einem Käfig gefangen halten. So klein war er. Ich spürte deutlich, wie der Frosch in meinen Händen zitterte. Und dann pinkelte er mir plötzlich direkt auf die Hand. Die Pisse eines Frosches ist eiskalt. Ich war so überrascht, dass ich die Hände öffnete und ihn davonhüpfen ließ. So stand ich ganz ergriffen da. Über mir der Wind, der durch die Baumkronen strich, und die Hand kalt von der Pisse eines Frosches.
Wir geben nicht auf. Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf. Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf. Wir fangen noch einmal an.
Den Hund fand ich bei den Sundblots. Als ich ihn mitnehmen wollte, mochte er überhaupt nicht. Er sträubte sich und stemmte die Pfoten gegen den Flickenteppich in der Küche. Das war peinlich. Sie hätten ja den Eindruck bekommen können, ich behandelte den Hund so schlecht, dass er es nicht wagte, mit mir nach Hause zu gehen. Aber das stimmte ja gar nicht.
Das ist etwas anderes. Und ich begreife einfach nicht,
was es sein kann. Es sieht wirklich so aus, als sei der Hund auf eine sonderbare Weise erschreckt worden. Und zwar nun schon zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen. Ich behandle ihn doch genauso, wie ich es seit 11 Jahren getan habe. Der Hund kennt mich in- und auswendig. Er hat mich schon gekannt, als er noch ein Welpe war. Ja. Es gibt natürlich noch eine andere Erklärung, aber die ist so verrückt, dass ich nicht daran glauben kann. Dass ich ganz plötzlich einen anderen Geruch bekommen habe.
Im August, als die Kinder hier waren, wollten sie mit mir Federball spielen. Für Kinder aus einer geschiedenen Ehe haben sie, glaube ich, wirklich sehr angenehme Sommerferien gehabt. Sie waren ja mehrmals hier, im Juni und im August. Bei dieser Gelegenheit jedenfalls, als wir Federball spielten, fühlte es sich ganz genauso an. Aber damals war ich ganz sicher, dass es ein Hexenschuss war und vergaß die ganze Sache wieder. Ich glaubte natürlich, dass ich einen Rückenmuskel gezerrt hatte.
Ich musste sofort mit dem Spiel aufhören. Da
gibt es einen Hexenschuss,
dass man davon einen Blutgeschmack im Mund kriegt.
Bösartige Geschwulste entstehen dadurch, dass eine Zelle, eine Zellgruppe oder ein Gewebe sich aus dem Verband lösen und eine selbstständige Einheit bilden, die am übrigen Organismus schmarotzt.
Als der Brief vom Bezirkskrankenhaus in Westeros endlich kam, machte ich ihn nicht aufmachen, sondern legte ihn zur Seite. Blätterte Zeitungen und Zeitschriften durch, sah mir ein paar Rechnungen an und stellte fest, dass ich es mir ohnehin erst im nächsten Monat leisten könnte, sie zu bezahlen. Und nahm schließlich den Hund zu einem ordentlichen langen Spaziergang mit.
Es war graues, angenehmes Februarwetter, ziemlich kalt und daher nicht allzu feucht. Und die ganze Landschaft war wie mit Bleistift gezeichnet. Ich weiß nicht, warum ich sie eigentlich so gern mag. Sie ist ziemlich karg und doch bekomme ich es nie satt, mich darin zu bewegen. Solange ich verheiratet war, wohnte ich in Trummelsberg und fuhr mit dem Auto zu den Schulen. Sie haben ja im Laufe der Jahre öfter gewechselt. Da ich sowohl zum Volksschullehrer als auch zum Werklehrer ausgebildet bin, konnte ich mir die Arbeit in den letzten Jahren ziemlich frei aussuchen, als eine Schulzusammenlegung auf die andere folgte. Als ich mich dann hatte scheiden lassen, bin ich hergezogen, bin tiefer in die Landschaft hineingezogen, könnte man sagen.
Als der Brief vom Bezirkskrankenhaus endlich kam, legte ich ihn zur Seite. Machte einen Spaziergang.
Ich fühlte mich ganz ruhig und betrachtete sehr gründlich all die kahlen Laubbäume am Weg. Bin ganz verliebt in dieses kahle Geäst vor einem bleifarbenen Himmel. Es ist, als seien es Buchstaben in einer fremden Sprache, die mir etwas mitzuteilen versucht. Die ganze Gegend mit ihren verrammelten Sommerhäuschen, schneebedeckten Gärten, aufgebockten Booten ist jetzt eigentlich unvergleichlich viel schöner als im Sommer. Dann wimmelt es hier von Leuten. Eine ganze Reihe davon habe ich im Laufe der Jahre kennengelernt. Manche laden mich sogar zu sich ein, auf ein Kartenspiel oder um ein Gläschen auf der Veranda zu trinken. Und das ist ein angenehmes Gefühl. Ich bin keineswegs ein ungeselliger Mensch. Aber das hier, das ist das eigentliche Leben. Ob gut oder schlecht, ob einsam oder schön, es ist mein eigentliches Leben.
Und jetzt versucht etwas,
das stärker ist als ich, stärker als alle Gerichte und Regierungen und Behörden, es mir wegzunehmen. Gerecht ist das nicht.
Als ich um die ganze Landzunge herumgelaufen war, war ich zu folgender Überlegung gekommen. Das Klügste für mich wäre, ihn nicht aufzumachen, denn als der Brief schließlich eintraf, hatte ich einen Entschluss gefasst. Ich werde ihn niemals aufmachen. Er stand neben dem Essensgedeck auf dem geblümten Tischtuch in der Küche. Die Vögel pickten draußen auf dem Vogelbrett wie zuvor. Es hatte inzwischen noch mehr getaut, es tropfte tatsächlich schon von der Dachrinne. Ein brauner Umschlag mit einem Fenster. In der linken oberen Ecke stand Bezirkskrankenhaus Westeros Zentrallaboratorium. Ich befühlte ihn. Es war nur ein einziges Blatt darin, offenbar in der Mitte gefaltet. Ich hielt ihn gegen das Fenster, man konnte nicht hindurchsehen. Wenn ich ihn aufmache, dachte ich, wie wird er mich dann verändern? Wenn darin steht, dass ich nur noch einige Monate zu leben habe, werde ich dann wie versteinert sein, gelähmt.
Wenn ich ihn nicht aufmache, wird es immer noch eine Art Hoffnung geben. Und durch diese Hoffnung bekomme ich einen Bewegungsspielraum. Einen kleinen, gewiss, denn es wird deshalb nicht aufhören, weh zu tun. Aber es wird ein ganz allgemeiner Schmerz sein. Ich werde ihn in mein Leben integrieren können. Warum sollte ich das nicht schaffen?
Ich glaube, es fing tatsächlich in jener Nacht an, als der Hund weggelaufen war. Denn tief in meinem Schlaf spürte ich zum ersten Mal diese sonderbare,
dumpfe Spannung in der Nierengegend ungefähr. Als würde jemand einen Fußball aufpumpen, den er dort hineingeschmuggelt hatte. Pulsierend. Langsam. Ohne jede Rücksicht darauf, ob ich mich bewege oder nicht. Er beginnt meist in der Nacht. Ich träume von ihm, lange bevor er mich geweckt hat. Er existiert als etwas Bedrohliches in meinem Traum. Und ich versuche, mich ständig davon abzuwenden, nicht hinzusehen. Ich drehe im Traum buchstäblich den Kopf von ihm weg. Und er kommt trotzdem immer näher, zwingt mich, ihn zu sehen und weckt mich.
Noch bis Weihnachten haben die Tabletten ganz gut geholfen. Ich bekam sie zuerst im Fahrgaster, als sie noch glaubten, es sei ein Nierenstein. Jetzt, eine Weile nach Weihnachten, zeigt es sich, dass sie ihn nicht mehr dämpfen können. Nicht der Schmerz ist stärker geworden, sondern die Tabletten und mein Nervensystem haben ihn irgendwie aus dem Griff verloren. Er gibt mir wieder einen Körper. Seit der Pubertät habe ich nicht mehr so stark empfunden, dass ich einen Körper habe. Nur ist dieser Körper der falsche. Es ist ein Körper, in dem es glüht.
Und dann natürlich die Hoffnungen. Letzte Woche war ich einige Tage lang ganz sicher. Er würde wirklich langsam verschwinden. Alles war wie sonst. Ich hatte fast vergessen, wie normal mein Körper sein konnte.
Ich machte kleine Spaziergänge und merkte, dass der Schmerz in den letzten Monaten tatsächlich die ganze Landschaft sonderbar gefärbt hat. Hier steht ein Baum, an dem es besonders wehtat. Dort ein Zaun, gegen dessen Pfosten ich im Gehen mit der Hand schlug. Kam ich an diesen schmerzfreien Tagen zurück, war der Schmerz sozusagen am Zaun hängen geblieben.
Der Schmerz ist eine Landschaft!
Dann kehrte er zurück, am Sonntagabend. Nicht auf einmal, sondern langsam, in kleinen Anläufen. Ungefähr wie ein Hund, der schnuppernd eine Spur verfolgt.
Und dann viele Tage in Wartezimmern mit diesem Proletariat der Schmerzen, bis sie sich dazu entschlossen, alle möglichen Gewebeproben und Blutproben zu entnehmen. Es dauerte ziemlich lange, bis alle Proben entnommen waren. Es wurde November, es wurde Dezember, dann hörte ich überhaupt nichts mehr von ihnen. Erst gestern, also am letzten Februar. Als der Brief kam, machte ich ihn nicht auf, sondern ging mit dem Hund spazieren. Als ich wieder nach Hause kam, hatte ich mit dem Gedanken zu spielen begonnen, ihn nicht aufzumachen. Irgendwie spielte ich ein wenig zu lange mit diesem Gedanken. Nur eine Zehntelsekunde zu lang, aber das genügte. Wenn dieser Brief meinen Tod enthält, dann verweigere ich ihn. Ich saß eine ganze Weile da und starrte den Brief an, bis es in der Küche viel zu kalt wurde, weil der Küchenofen ausging. Als ich endlich aufschaute, wurde es draußen schon dunkel. Es war schon tiefer Nachmittag. Schließlich ging ich hinaus, holte Holz und brachte den Ofen wieder in Gang. Diesen Brief benutzte ich als Anzünder.
April love.
Liebe und geografische Entfernung. Wenn ein Mensch, den man liebt, mit dem Zug wegfährt, empfindet man manchmal ganz deutlich eine Art von Erleichterung. Man entrinnt der Wirklichkeit und kann ruhig wieder dazu übergehen, mit einer Vorstellung zu leben. Das Problem mit diesen Frauen. Sie haben gespürt, dass ich viel zu wenig wollte. Frauen sind zu allem bereit, wenn sie spüren, dass man es will. Ich habe viel zu wenig gewollt. Mein ganzes Leben lang. Die letzten Monate haben mich wirklich gemacht. Das ist furchtbar.
Was ist die maximale Entfernung, aus der man einen Menschen lieben kann?
Ein Mädchen, das ich in meiner Schulzeit innig liebte, sei es Monika, wanderte nach Kalifornien aus. Wir haben uns viele Jahre lang Briefe geschrieben, aber dann schlief das Ganze natürlich ein. Existierte sie damals für mich? Oder war es schon längst nur noch eine Vorstellung, mit der ich in Beziehung stand?
Was ist die maximale Entfernung, aus der man einen Menschen lieben kann?
1000 Kilometer. Es ist ein alter Wunschtraum von mir, eine Geliebte in Skultuna zu haben. Das ist eine ganz wunderbare Entfernung. Man fährt genau eine halbe Stunde dorthin. Im Sommer vielleicht ein bisschen schneller. Wenn es glatt ist, dafür ein bisschen langsamer. Was ist die maximale Entfernung, aus der man einen Menschen lieben kann?
Weniger als 1 Millimeter.
Und namenlos. Als die Scheidung schließlich beschlossen war und Margaret schon allmählich überlegte, wie sie sich eine Wohnung in Westeros beschaffen sollte, geschah etwas Merkwürdiges. Wir gingen in der Wohnung herum, schauten uns verschiedene Sachen an und überlegten, welche Bücher ihr gehörten, welche mir, wo sie dies und jenes gekauft hatte, ob sie diesen alten Aktenschrank mitnehmen sollte oder nicht. Wir bekamen beide richtig gute Laune, waren fast ausgelassen. Wir alberten herum und redeten miteinander, wie wir es seit über 2 Jahren nicht mehr getan hatten. Wir waren beide irgendwie erleichtert und erstaunt darüber, wie wirklich sich der eine für den anderen ausnahm. Wir brauchten nicht mehr mit Vorstellungen zu leben. Wir brauchten das nicht mehr. Sie war ziemlich klein, bewegte sich immer leicht, fast tänzelnd und sprach mit einer angenehm leisen Stimme. Sie hatte eine schöne und sehr anregende Neugier auf die Menschen, auf die Welt, sie las viele Bücher, es machte Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Sie interessierte sich ernsthaft für fast alles, was ihr über den Weg kam, außer vielleicht für mich. Alles schien von vornherein klar zu sein, als sei es schon seit Jahren so abgesprochen. Wir saßen da und unterhielten uns, übrigens über diese Gegend hier, saßen da und erkannten uns einer im anderen. Ich saß im Licht des Sommerabends da, die ganze Landschaft wurde mir durch sie gegenwärtig.
Ich glaube, so fing es an.
Es war dann ein recht ruhiges Leben. Jahrelang war es wirklich ruhig, nicht mehr oder weniger ruhig und sehr idyllisch. Wir wohnten hier und da in Westmannland, waren an verschiedenen Schulen als Lehrer angestellt, richteten das Innere alter Dienstwohnungen her, bis sie richtig gemütlich wurden. Vielleicht zogen wir ein bisschen zu oft um. Und immer blieben wir auf dem Land draußen. Das war schon so etwas wie ein Lebensstil. Wir hatten ja beide irgendeine recht vage Protesthaltung gegen die Gesellschaft, die uns umgab. Ein Protest von Gemüsebauern sozusagen. Ein Protest gegen die Industriegesellschaft, gegen die Behörden, gegen den Zentralismus dieses Landes, gegen... Naja, aber es war auch noch etwas anderes. Es gab uns eine Art inneren Zusammenhalt. Wenn man alles besser weiß als die anderen, fällt es einem leicht, zusammenzuhalten. Und wir hielten zusammen. Dass Margaret und ich zusammenhielten, war eine Art zu sagen...
Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf.
In diesem Augenblick spüre ich einen pulsierenden Schmerz, der sich ungefähr wie flüssiges Metall anfühlt oder wie irgendwas.
Bösartige Geschwulste entstehen dadurch, dass eine Zelle, eine Zellgruppe oder ein Gewebe sich aus dem Verband lösen und eine selbstständige Einheit bilden, die am übrigen Organismus schmarotzt. Morphologisch zeigen diese Geschwulste eine ungeordnete und ziellose Struktur. Eine bösartige Geschwulst wuchert rasch und selbstständig, unabhängig vom übrigen Organismus.
Irgendwas, das sich in der Muskulatur verfangen hat, ein goldener Draht, könnte man vielleicht sagen. Dann strahlt er zur rechten Leiste aus, schickt ein ganzes Bündel von weiß leuchtenden Goldträten zum Nabel und zur Hüfte an der Rückseite des Beins entlang. Und ein Fächer dieses leuchtenden Goldes breitet sich bis zum Zwerchfell hinaus. Wenn ich mich hinlege, tut es nochmal so weh. Wenn ich sitzen bleibe, wandert es zum Rücken hinauf. Es behält nicht immer die gleiche Tonlage bei. Die Frequenzen, die Schwingungszahlen dieses weiß leuchtenden Goldes wechseln ständig. Sie bilden Akkorde, ganz saubere Akkorde, bis sie sich plötzlich irgendwie verheddern und schneidend werden. Aber das mache ich doch verdammt nochmal niemandem zum Vorwurf. Niemandem.
Seit 3 Tagen viel besser.
Es schmerzt noch ein wenig.
Es schmerzt noch ein wenig, das ist alles.
Es schmerzt noch ein wenig, das ist alles. Seit 3 Tagen viel besser. Es schmerzt noch ein wenig, das ist alles.
Nach dem, was gestern geschehen ist, wird mir klar, dass ich die Schmerzen bisher nicht richtig ernst genommen habe. Ich habe nur mit ihnen gespielt. Man könnte fast sagen, dass ich mir von ihnen einen neuen Lebensinhalt habe geben lassen. Es gab etwas, worauf man jeden Morgen beim Aufwachen hoffen konnte. Und jeden Abend beim Schlafengehen war man immer wieder genauso gespannt, ob die Nacht schmerzfrei sein würde. Manchmal vergingen ja Perioden von 2, 3 bis zu 4 Tagen, ohne dass ich das Geringste von dieser sonderbaren Stelle an der rechten Leiste spürte. Der Schmerz hob dramatisch die Tatsache hervor, dass ich einen Körper habe. Nein, dass ich ein Körper bin. Und aus dieser Tatsache, dass ich ein Körper bin, ließ sich ein eigentümlicher Trost, fast eine Geborgenheit schöpfen. Ungefähr wie ein sehr einsamer Mensch aus der Gegenwart eines Haustiers Geborgenheit schöpft.
Wuchert rasch und selbstständig, unabhängig vom übrigen Organismus. Bei ihrem Wachstum zerstört sie das umgebende normale Gewebe, teils durch den Druck, der durch die expansive Vergrößerung entsteht, vor allem aber durch unmittelbare Destruktion. Die Geschwulst dringt in die benachbarten Interzellularräume, in die Blut- und Lymphgefäße, teils durch haarfeine Plasmafortsätze ein, teils aber auch dadurch, dass sie einzelne Zellen oder kleine Partikel in die Blut- und Lymphbahn streut. Diese setzen sich in einem entfernteren Organ fest und bilden hier neue Geschwulstherde, welche die gleichen destruktiven Eigenschaften haben wie die Muttergeschwulst.
Was ich heute in der späten Nacht und in den Morgenstunden erlebt habe, hätte ich einfach nicht für möglich gehalten. Es war absolut fremd, weißglühend und völlig überwältigend. Ich versuche sehr langsam zu atmen, aber solange es anhält, ist selbst dieses Atmen eine fast übermächtige Anstrengung. Von einem Haustier. Eine furchtbare, unerhörte, weiß glühende, unpersönliche Kraft lässt sich in meinem Nervensystem nieder. Okkupiert es bis aufs letzte Molekül und versucht jeden Nerv in eine Wolke von blendend weißen Gasen zu zersprengen, wie in der Sonnenkorona. Ich erkenne, dass ich mit der ganzen Sache gescherzt habe. Ich habe sie ebenso wenig ernst genommen wie irgendwas anderes in diesem Leben. Aber dies kommt von außen. Mein Gott!
Mein Gott!
welche ungeheuren, geheimnisvollen Kräfte kann ein armes, geplagtes Nervensystem produzieren? Kräfte, die ausschließlich gegen mich gerichtet sind.
Die Geschwulst dringt in die benachbarten Interzellularräume, in die Blut- und Lymphgefäße, teils durch haarfeine Plasmafortsätze ein, teils aber auch dadurch, dass sie einzelne Zellen oder kleine Partikel in die Blut- und Lymphbahn streut.
Jetzt ist es etwas besser geworden. Seit ein paar Stunden ist es tatsächlich besser. Ich hoffe. Nein, nein. Ich bin ganz sicher, dass es niemals wiederkommt. Es ist bestimmt etwas zerstört worden, so endgültig zerstört, dass es nie mehr wehtun wird.
Langsame, träge Gewässer, die sich in viele Kleinen.
Einen großen Teil meiner Kindheitssommer habe ich südlich des Waldes verbracht, bei den Hüttenwerken von Ramnes. Es ist sonderbar, aber immer wenn ich Trost brauche, dann kommt mir diese Gegend wieder in den Sinn. Und alles ist ein einziges Geräusch von fließendem Wasser, fast überall, von den schwarzen Strudeln der Schleuse bei Fermansbuch bis hinunter zu den sonderbar wehmütigen, vogelreichen Sumpfgebieten am See Norranadn. Der Fischschwarm, der ganz still im seichten Wasser steht und blitzschnell verschwindet, wenn ein Schatten darüber fällt.
Dass sie einzelne Zellen oder kleine Partikel in die Blut- und Lymphbahn streut. Diese setzen sich in einem entfernteren Organ fest und bilden hier neue Geschwulstherde, welche die gleichen destruktiven Eigenschaften haben wie die Muttergeschwulst.
Seit 3 Tagen fließt der Schmerz schwächer. Es ist, als habe er irgendeinen entsetzlichen Wasserfall durchquert und wir seien jetzt wieder im Stauwasser angelangt, in den schwarzen, trägen Strudeln auf der anderen Seite. Gestern bin ich wieder ein bisschen spazieren gegangen. Ich habe es nicht gewagt, Auto zu fahren, dazu fühle ich mich ein bisschen zu schwach. Aber da Sundblot über die Februarferien hier ist und weiß, dass es mir nicht besonders gut geht, habe ich jeden Tag beim Kaufmann Besorgungen gemacht bekommen. Scheiß Angst.
Scheiß Angst.
In einer anderen Sprache würde das heißen, dass ich Todesangst habe. Todesangst gibt der Sache eine andere Dimension. Es liege eine höhere Einsicht darin, wenn man Todesangst statt Scheißangst sagt. Eine Welt, in der Wahrheit herrscht. Auf dem Planeten Nummer 3 im System 13 des Aldebaran gibt es eine Zivilisation.
Eine Zivilisation, die sich unmittelbar ohne symbolische Verbindungsglieder mit der Wirklichkeit befasst. Die Vorstellung, dass beispielsweise eine Figur auf einem Papier etwas anderes darstellen könnte als ich selbst, ist den außerordentlich kräftigen, vielgliedrigen Tausendfüßlern, die die höchste Zivilisationsstufe auf dem Planeten repräsentieren, völlig fremd. Da sie kräftig sind, ist ihr Glück.
Ich kann nicht sehen, dass es diese höhere Dimension gibt. Nichts hat mir so klar wie die Erfahrung der letzten Monate gezeigt, dass die Gesellschaft ein Unterbewusstsein hat. Die Versuchstiere, die in den Laboratorien langsam zu Tode gequält werden, Schläuche in Halsvenen und Magen eingeführt, Krebszellen, die lebendigen Hunden mit langen, schmalen Kanülen in die Leber gepflanzt werden, die Aufenthaltsräume der Nervenkliniken, die mageren, zitternden Alkoholiker an der großen Brücke in Westeros. Fortwährend wird ein entsetzlicher Preis gezahlt, aber an wen und wofür? Es treibt im Wind, es fällt. Diese Fontäne von Leben plätschert durch die Jahrzehnte, die Illustrierten stapeln sich auf den Sofas, die toten Käfer klopfen, die Seen frieren zu, tauen wieder auf und lieblos leben wir und lieblos sterben wir. Es gibt niemanden, der die Verantwortung für uns übernehme.
Gerade geschieht etwas, wovon ich kaum zu sprechen war. Aus Angst, das Sprechen selbst würde es wieder unwahr machen. Die Schmerzen sind seit 12 Tagen verschwunden. Ich habe mich entschlossen, noch eine Woche zu warten, bevor ich zu hoffen beginne. Die gesamte Vorstellung vom Ich gründet sich darauf,
dass es auch morgen noch existieren wird? Ich habe über das Paradies nachgedacht, ausgerechnet. Ich habe auch angefangen, die Haustür abzuschleifen. Sie muss neu gestrichen werden. Die Farbe ist in diesem Winter abgeblättert und hängt in Fetzen herunter. Das Paradies wirft interessante Probleme auf. Was ist ein endlos anhaltender Glückszustand? Man denkt natürlich an den Orgasmus. Ein Orgasmus, ein großer, glücklicher Orgasmus, der einen plötzlich damit überrascht, dass er nicht aufhört. Er hält Minute für Minute, Stunde für Stunde an. Er ist so intensiv, so weißglühend, dass man nicht denken kann. Aber man spürt, dass sich etwas Ungeheuerliches ereignet. Man beginnt sich nach einer winzigen Atempause zu sehnen. Nur für den Bruchteil einer Zehntelsekunde. Aber dieser ungeheure Genuss hält Stunde für Stunde an. Das Paradies. Das alles habe ich kürzlich erlebt. Aber das bedeutet doch, dass wir im Paradies leben, solange wir keine Schmerzen haben. Und wir merken es nicht.
Da sie kräftig sind, ist ihr Glück. Da sie kein anderes Symbol für ein Ding kennen als das Ding selbst, müssen sie ziemlich viele Sachen mit sich herumschleppen. Auf diesem Planeten hat der Ausdruck, eine kraftvolle Rhetorik, wirklich einen Sinn. Wenn man zum Beispiel sagen will, ein sonnenwarmer Stein, gibt es nur eine Möglichkeit. Man legt der Person, mit der man redet, einen sonnenwarmen Stein in die Hand oder richtiger gesagt, in die Klaue.
Margarete log gern in Kleinigkeiten. Nie irgendein großer Betrug. Mit kleinen Lügen schaffte sie sich eine Art Freiheit. Unser ganzes Zusammenleben gründete sich auf eine Übereinkunft. Es war verboten, einander zu sehen. Ich meine, einander wirklich zu sehen. Es ist ein recht kompliziertes Spiel, sich ganze 12 oder 13 Jahre lang an eine solche Übereinkunft zu halten. Als sei man sehr lange mit jemand in einem ganz engen Raum eingeschlossen, und zwar unter der Bedingung, einander permanent den Rücken zuzukehren. Man muss sich natürlich fragen, was hinter einer solchen Übereinkunft steckt. Ich glaube, es ist der Schmerz. Eine Art von ursprünglichem Schmerz, den man von Kindheit an mit sich herumträgt und den man um keinen Preis sehen lassen darf. Viel wichtiger als das Vorhandensein des Schmerzes ist, ihn versteckt zu halten. Aber warum ist es denn so wichtig, ihn zu verbergen?
In dieser Zivilisation sind Lügen selbstverständlich etwas ganz Unmögliches. Wenn man sagen will, ich liebe dich, gibt es nur eine Möglichkeit. Nämlich, dass man es tut.
Woran liegt es, dass ich nichts mit den Menschen zu tun haben will? Daran, dass ich ihnen keinerlei Kontrolle über mich geben will. Aber das haben sie ja trotzdem, Finanzamt, Einwohnermelder und Gewisse. Aber noch viel mehr die Leidenschaften, die in meinem eigenen Körper eingeschlossen sind, denn da beginnen schon die anderen. Beispielsweise die erotische Unruhe, die jetzt allmählich wiederkehrt. Dieser dumpfe, unbestimmte Hunger, dieses Gefühl, uns fehle etwas, das uns ob wach oder schlafend fast in jedem Augenblick unseres Lebens verfolgt. Was ist es? Die Möglichkeit der Liebe in unserem Körper? Die Gegenwart, die mögliche Gegenwart eines anderen Menschen? Dass das Wort Ich das sinnloseste Wort der Sprache ist? Tote Punkt in der Sprache. Ich habe mich entschlossen, Margarete nicht anzurufen. Ich habe 2 Monate gebraucht, um zu diesem Entschluss zu kommen. In letzter Zeit habe ich oft einen eigentümlichen Traum gehabt. Er handelt von einem der Bienenstöcke.
Ich hebe den Deckel ab und beginne, die Rahmen abzubürsten, um den Stock auszunehmen. Als ich gerade eine Biene von der Rahmenkante streifen will, entdecke ich, dass sie irgendwie merkwürdig aussieht, gleichsam bläulich, schimmernd. Zuerst kapiere ich überhaupt nicht, was los ist. Dann schaue ich genauer hin und merke, dass keine einzige von den Bienen eine Biene ist. Es handelt sich um eine ganz andere Art, um irgendwelche sehr intelligente, technisch ungeheuer weit fortgeschrittene Wesen aus dem äußeren Weltraum, aus einer fernen Galaxis. Sie unterhalten sich ohne die geringsten Schwierigkeiten mit mir und ich begreife nicht recht, wie das möglich ist. Was sagen Sie?
Wir geben nicht auf. Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf. Wir fangen noch einmal an. Wir fangen noch einmal an.
Ungefähr so, wie eine kleine Spinne zuweilen in einer Ecke des Netzes schläft, schlief Gott 20 Millionen Jahre lang in einem fernen Winkel des Universums. Einen Augenblick der Abwesenheit. So wie wenn ein Autofahrer für einen Moment den Blick von der Straße nimmt.
Über den Zweck des Universums weiß ich nicht mehr, als jeder bemooste alte Stein hinter den Bienenstöcken im Garten weiß, als eine Mücke weiß, als eine Amöbe in einer stagnierenden Pfütze weiß.
Als das höchste Wesen seine Aufmerksamkeit wieder auf die Welt richtete, waren alle Wahrnehmungen noch die gleichen.
Sumpfland, Birken, Huflattich blüht am Grabenrand. Die meisten der Bienenstöcke sind wieder zum Leben erwacht.
Unter allen Geräuschen gab es einen Ton, einen sehr fernen, sehr schwachen. Er war so klagend, dass er einen Schauer von etwas, das mit menschlichen Begriffen als mütterliche Besorgnis bezeichnet werden könnte, durch den ungeheuren Körper jagte. Gott hatte die Gebete der Menschen wahrgenommen.
Der Blick von Großmutter Theklas Augen, dieser uralte Blick, dieselbe Dunkelheit wie die des Universums draußen, zwischen den Galaxien. Sie war 1870 in der Gemeinde Berg geboren und hat bis zum vorigen Jahr gelebt. Ein kleines, watschelndes Mütterchen im Altersheim von Hallersterhammer, ganz präsent, wenn man sie besuchen kam. Eine schöne Glasschale mit Bonbons auf der Kommode, die aus Nussbaum war. Eine völlige Geborgenheit in der Welt.
Gott, lass dies endlich ein Ende haben, betete ein Krebspatient in einem Krankenhaus. Die Wirkung des Morphiums flaute gerade ab und die weißglühenden, pulsierenden Schmerzen im rechten unteren Teil seines Magens, gleich über der Leiste, kehrten allmählich zurück, mit jedem Pulsschlag stärker werdend. In diesem Augenblick hörte der Schmerz auf und wurde von etwas abgelöst, dass ich wie eine ohrenbetäubende Stille ausnahm.
Gestern kam eine kleine Eidechse und sonnte sich im Aprillicht. Ich legte mich auf den Bauch und sah sie mir ein bisschen genauer an. Da entdeckte ich das winzige Auge. Es hatte eine Schwärze anderer Art, die hellwache, nüchterne Schwärze der Reptilien. Verglichen mit dem Auge eines Reptils wirkt das Auge eines Säugetiers verschwommen, halb berauscht von den warmen Kräften des Lebens. Ein Reptil schaut mit nüchternem Blick direkt in die Dunkelheit hinaus.
Schenke uns, o Gott, einen dauerhaften Frieden, beendete der Erzbischof von Obu seine Morgenandacht im Radio. 0,3 Sekunden, nachdem er die letzte Silbe des Wortes Frieden ausgesprochen hatte, entdeckte das Kontrollpersonal in einem der riesigen unterirdischen Raketenbunker, die eine Kette in der äußeren Mongolei bilden, dass all die kunstvollen Instrumente auf Null zeigten. Jede Waffe, jedes Projektil, bis hin zu den Schwertern der Eisenzeit in den Museen, hatte sich im selben Augenblick in Gold verwandelt.
Seit 3 Uhr nachts immer intensiver von dem alten Punkt aus, mit Ausläufern zu den Schenkeln und zum Zwerchfell hin, zuerst in den gewohnten Stärkegraden, dann bis zu den weißglühenden. Ich habe gewusst, dass ich nur eine Pause bekommen hatte. Sonderbarerweise habe ich das Gefühl, sie gut genutzt zu haben.
Am nächsten Tag um 18 Uhr wurden 3 durch Psychopharmaka stark gedämpfte Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten in eine psychiatrische Privatklinik überführt.
Ich breche alles mit einer Art hartnäckiger Regelmäßigkeit, sogar Honigwasser. Aber in sehr kleinen Schlucken geht es. Leichtes Fieber. Gang zum Briefkasten. Wie eine Polarexpedition.
Habe den Hund zu den Ulzhorns im Skriverhof gegeben. Kurzer, eigentümlicher Abschied. Er hatte einen halben Käse als Abschiedsgeschenk bekommen. Schien trotzdem irgendwie zerstreut und uninteressiert zu sein. Schleppte den Käse von einer Ecke des Zimmers in die andere. War unruhig. Jaulte. Wird es gut haben.
Für 3 Tage war es verschwunden. Kommt aber jetzt wieder in immer kürzeren Abständen. Die unangenehme Ähnlichkeit zwischen Schmerz und Lust. Beide erobern die gesamte Aufmerksamkeit. Man sieht nichts anderes mehr. Es ist ein Reich, in dem endgültig Wahrheit herrscht. Jetzt schauen ein wenig öfter Leute herein. Sie sprechen ganz aufrichtig davon, dass ich ins Krankenhaus fahren sollte. Sie sind praktisch die Leute im nördlichen Westmannland.
Krankenwagen.
Man sagt auf Westmannländisch nie, er ist gestorben. Man sagt, er ist totgegangen. Sie haben Angst, dass ich totgehen werde.
Zentralklinik 13710.
Die erste der ungeheuren Börsenkrisen, die innerhalb von 2 Tagen zuerst zur Abschaffung des Geldverkehrs und dann zur Abschaffung des gesamten Finanzwesens führen sollten, erschütterte bereits seit 10 Stunden die Börsen der Welt.
Die ganze Nacht lang erbrochen. Der letzte April. Verfärbung der Haut an den Unterarmen. Große, braune Flecken. Wurde mir klar, wie lächerlich die ganze Idee des Selbstmords ist. Es gibt überhaupt keine Auswege. Wir sind ganz und gar in die Wirklichkeit, in die Geschichte, in unsere eigene Biologie hineingetaucht. Die Möglichkeit, sich seinen eigenen Tod vorzustellen, beruht auf einem sprachlichen Missverständnis. Ähnlich wie die Möglichkeit, sich selbst du zu nennen. Die Schwärze der Pupille ist identisch mit der Schwärze zwischen den Galaxien.
Die Bienenstöcke. 1 bis 8 gereinigt. Die Königinnen in gutem Zustand. 9 bis 11, doch noch erfroren, nicht gereinigt. 12 bis 14, gut in Schuss. Die Königin möglicherweise zu alt. Die Rahmen müssen nachgesehen werden.
neue Waben. 15 bis 16 stehen seit Herbst 1971 leer, nichts daran gemacht.
Zu diesem Zeitpunkt machten Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Entdeckung. Der Gott, der ihre Gebete so überraschend zu erhören begonnen hatte, schien keinerlei moralische Hemmungen, keine Spur von Anstand zu besitzen. Die ganze Welt wimmelte von einer offenbar unermesslichen Heerschar flinker Diener, die plötzlich Gestalt annahmen, um jeden Menschen mit allem zu versehen, was er sich insgeheim wünschte. Das Gedränge, das Tanzen, das öffentliche Kopulieren auf den Straßen Europas war an jenem zweiten Tag unbeschreiblich. Sporadische, vage Rundfunkberichte aus den benachbarten Kontinenten ließen erkennen, dass dort ähnliche Verhältnisse ausgebrochen waren.
So ein Schwarm von Weißfischen steht ganz still, als sei er ein einziger Körper. Dann fällt ein Schatten darauf, der Schatten von jemand, der sich über das Wasser beugt. Und der Schwarm stiebt in einer Explosion von blitzschnellen Reflexen auseinander. Nichts deutet mir darauf hin, dass sie da gewesen sind.
Faszinierend war es, den Zusammenbruch der Kirchen zu verfolgen. In dieser von großen Umwälzungen geprägten Zeit sähe die Bischofskonferenz sich genötigt, die Gläubigen zu äußerster Enthaltsamkeit in ihren Gebeten zu ermahnen. Diese Worte waren in den Wind gesprochen.
Wenn ich mich unter den Menschen umsehe, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, Lehrer, Freunde, Mädchen, Zufallsbekanntschaften, treue alte Gefährten, Verwandte, dann wird mir klar, dass ich keinen einzigen von ihnen, ich sage keinen einzigen, nicht einmal meine ehemalige Frau und auch nicht meine Geliebte, wirklich gekannt habe. Die Menschheit hatte zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine ganz neue Art von Großzügigkeit kennengelernt. Man kann es auch anders ausdrücken. Die Menschheit, jahrtausende lang von der sonderbaren und unglücklichen Wahnvorstellung gequält, eine fordernde und nahezu bösartige Vaterfigur über sich zu haben, hatte innerhalb von wenigen Tagen ihren Irrtum erkannt. Stattdessen gab es eine Mutter. Während das Dasein sich mit jedem Augenblick immer schneller von jeder sprachlichen Beschreibung entfernte und sich auf ein Reich zubewegte, für das es keine Worte gab, begann das Sterben der Sprache. Eines der letzten Sprachfragmente enthielt die Botschaft: Wenn Gott lebt, ist alles erlaubt. Was jetzt mit mir geschieht, ist widerlich, abscheulich und erniedrigend. Und niemand wird mich dazu bringen, es zu akzeptieren oder mir einzureden, dass es irgendwie gut für mich ist. Es ist abscheulich. Einem idiotischen, blinden Schmerz, Brechanfällen und diesem ganzen geheimnisvollen inneren Zerfall ausgeliefert zu sein, der blödsinnig und unverschämt ist und bleibt. Was er auch immer für eine Erklärung haben mag.
Die gewöhnliche Ketzerei besteht darin, die Existenz eines Gottes zu leugnen, der uns erschaffen hat. Eine viel interessantere Ketzerei ist es, wenn man sich vorstellt, möglicherweise habe uns ein Gott erschaffen und dann sagt, es gebe nicht den geringsten Grund für uns, davon beeindruckt zu sein. Und schon gar nicht dankbar dafür. Wenn es einen Gott gibt, ist es unsere Aufgabe, Nein zu sagen. Wenn es einen Gott gibt, ist es die Aufgabe des Menschen, seine Negation zu sein. Wir fangen noch einmal an. Wir geben nicht auf.
Ja. habe in diesen Tagen, Wochen oder schlimmstenfalls Monaten, die es noch dauern kann, besteht darin, ein großes, deutliches
Nein,
Nein zu sein.
Nein!
Ich. Schon nach dem vierten Mal ein sinnloses Wort.
Obwohl es schon die zweite Woche im Mai ist, schneit es heute in ganz Westmannland. Der Krankenwagen kommt mich um 4 Uhr holen. Ich hoffe, dass die Straßen nicht zu glatt sind. Man kann immer noch hoffen, dass kein Unglück passiert. Man kann immer noch hoffen.
Der Tod eines Bienenzüchters. Hörspiel nach dem Roman von Lars Gustafsson. Aus dem Schwedischen von Verena Reichel. Bearbeitung Martin Jürgens. Es sprachen Hans Krämer, Susanne Barth und Effi Rabsilber. Technische Realisation Brigitte Angerhausen, Gertrud Melcher und Mechthild Austermann. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Claudia Wilhelmine Stang. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.